Pfingsten. Heiliger Geist kam auf diese Welt, auf alles Fleisch, wie es heißt, dort in Apostelgeschichte 2. Jesus hat es verheißen, versprochen, wenn er in den Himmel geht, schickt er den Tröster, den Heiligen Geist zu uns. Pfingsten ist auch gleichzeitig die Geburtsstunde der Gemeinde. An dem Pfingstsonntag und danach entsteht die erste Gemeinde. Und diese Gemeinde entwickelt sich recht gut in Jerusalem. Sie wächst, sie geht durch Höhen und Tiefen, sie bekommt neue verantwortliche Mitarbeiter. Wir lesen von den Diakonen, die sozusagen diesen Dienst Essen auf Rädern, würden wir heute sagen, machen. Es gibt Älteste in der Gemeinde, die das innergemeindliche Leben leiten. Ja, die Gemeinde wächst. Wächst zahlenmäßig, wächst strukturell, wächst aber auch in ihrer Verantwortung für die Mission. Die Apostel legen ihren Arbeitsschwerpunkt auf die Verkündigung des Evangeliums, die Missionsarbeit unter Juden, Heiden, Samaritanern entwickelt sich. Und dann bekehrt sich Paulus vor Damaskus. Der Christenverfolger wird Christ. Nach einigen Jahren Lehrzeit geht er mit Barnabas auf seine erste Missionsreise in Kleinasien. Und sie kommen zurück nach Antiochia in ihre Heimatgemeinde, in die Gemeinde, die sie ausgesandt haben. Und sie erleben eine große Überraschung. Denn dort in der Gemeinde in Antiochia tauchen plötzlich Leute auf, die aus Jerusalem kommen. Und es kommt fast zur ersten großen Krise der jungen Gemeinde. Sie stehen am Rande der Spaltung. Und ich möchte aus Apostelgeschichte 15 lesen und ich möchte dieses Kapitel so einfach immer wieder ein paar Verse lesen und uns durch dieses Kapitel begleiten. Doch dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ältesten der dortigen Gemeinde diesen Streitfall vorzulegen. Von der Gemeinde in Antiochia feierlich verabschiedet, machten sich Paulus und Barnabas auf den Weg. Sie zogen durch Phönizien und Samarien und überall erzählten sie von der Hinwendung der Nichtjuden zu Gott. Eine Nachricht, mit der sie allen Geschwistern große Freude bereitete. Dieser Streit wurde schließlich mit den bekannten Versen aus Vers 28 beendet. Ich vereinfache sie ein wenig. Der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Für mich ein gewaltiges Wort für eine Gemeinde. Diese Überzeugung, die die Gemeinde in Jerusalem hatte, nachdem sie einen Kompromiss gefunden haben, ich erzähle gleich weiter, was es mit dem Kompromiss auf sich hat und wie der entstanden ist, aber dann hinterher am Ende zu sagen, der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Ich wünsche mir in jeder Gemeindeversammlung bei uns, dass wir sie mit so einer Aussage beenden könnten. Der Heilige Geist und wir haben beschlossen. In der Gemeinde Antiochia gab es Streit, ja. Es kamen einige Christen aus Judäa und forderten von der Gemeinde in Antiochia, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht gerettet werden. Es ist schon eine sehr wichtige Frage. Wie werde ich Christ? Wie werde ich gerettet? Was braucht's dazu? Und Lukas berichtet von einem heftigen Wortwechsel. Es steht da wörtlich einen nicht geringen Disput. Das griechische Wort heißt Zethesis. Könnt ihr euch vorstellen, wie sie gezetert haben dort über dieser Frage? Manche Worte sind einfach lautmalerisch, ne? Und es ist auch keine zweitrangige Frage, die sie dort diskutieren. Es geht ums Eingemachte. Die Gemeinde steht tatsächlich vor der Spaltung. Müssen Heiden, wenn sie Christen werden wollen, erst durch Beschneidung zu Juden gemacht werden? Braucht es diesen Umweg? Das war die große Frage. Und mir geht es halt gar nicht um die theologischen Inhalte so sehr, sondern mir geht es darum, wie ist man mit diesem Streit fertig geworden? Welche Bedeutung hat der Heilige Geist in diesem Streit, der ja dann am Ende so vollmundig mit als Beschlussfasser zitiert wird? Es drohte ja die erste Kirchenspaltung. Wie jüdisch muss ein Heide werden, damit er Christ werden kann? Welche religiösen Riten und Eigenleistungen braucht ein Mensch, um Christ zu werden? Diese Frage steht im Raum. Und diese Frage droht, die Gemeinde zu spalten. Wie bewältigen Sie diesen Konflikt? Welche Rolle spielt der Heilige Geist? Ich lese weiter. Als Paulus und Barnabas und andere in Jerusalem ankamen, wurden sie von den Aposteln und den Ältesten und von der ganzen Gemeinde herzlich empfangen. Und sie gaben einen Bericht von dem, was Gott durch sie als seine Mitstreiter alles getan hatte. Doch einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten, man muss die Nichtjuden beschneiden und dazu auffordern, dass sie das Gesetz des Mose befolgen. Daraufhin trafen sich die Apostel und die Ältesten, um über diese Sache zu beraten. Als die Geschwister in Antiochia in der Gemeinde gemerkt haben, sie können den Streit nicht schlichten, selber dort, kamen sie überein, die Apostel und die Gemeinde in Jerusalem um Hilfe zu bitten. Wenn unter uns Streit entsteht, der sich nicht schlichten lässt, ist es immer gut, Vermittler zu suchen. Berater, Fachleute, Moderatoren, wie immer man sie nennen mag, heute ganz modern. Auf jeden Fall sind es Menschen, von denen wir wissen, dass sie von Gott besonders begabt sind, Brückenbauer zu sein. Sie können helfen, dass am Ende der Streit nicht nur geschlichtet wird, nicht nur, dass es zu einem faulen Kompromiss eventuell kommt, sondern tatsächlich zu einer Win-Win-Lösung, mit der Gott geehrt wird. Darum geht es. Und so kommt es zum Apostelkonzil, eine Art Gemeindeversammlung, würden wir heute modern sagen, bei dem Apostel, Leiter, Missionare, aber letztlich auch die ganze Gemeinde, wie wir zum Schluss erfahren, auch mit entscheiden und entschieden haben. Und ich möchte mit uns heute so ein bisschen durch das Protokoll dieser Gemeindeversammlung schauen, die in der Bibel überliefert ist. Wie haben die das damals gemacht? Ohne dass sie verärgert und unversöhnlich auseinandergegangen sind. Dass sie sich in die Haare bekommen haben, heftig und hart debattiert haben, das können wir zwischen den Zeilen durchaus lesen. Aber es heißt eben in Vers 6, daraufhin trafen sich die Apostel und die Ältesten, um über diese Sache zu beraten. Also zunächst einmal treffen sich die Verantwortlichen, um schon einmal da drauf zu schauen. Wie machen die das? Ja, sie beraten zur Sache. Nicht unsachlich oder polemisch oder intrigant oder persönlich, sondern es geht um die Sache. Die Sache steht im Mittelpunkt. Und nicht die einzelnen Menschen, die bestimmte Meinungen vertreten. Und es heißt wörtlich, sie schauen sich das an. Das heißt, die Sache wird von allen Seiten angeschaut. Welche Aspekte gibt es da? Welche Meinungen werden vertreten? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Man beschäftigt sich intensiv, aber eben nicht nur von einer Seite, sondern wirklich gemeinsam von allen Seiten. Und man schaut dieses strittige Thema eben gemeinsam und sachlich von allen Seiten an. Möglicherweise sind da auch so Randthemen zur Sprache gekommen, wie zum Beispiel, wie ist es mit dem Essen von blutigem Fleisch oder Blut überhaupt? Weil das später ja auch eine Rolle spielt in der Entscheidung, könnte gut sein, dass sie auch darüber geredet haben. Und dann heißt es, nachdem man lange und intensiv miteinander diskutiert hatte, erhob sich Petrus und sagte zu den Versammelten, liebe Brüder, wie ihr alle wisst, hat Gott euch seine Entscheidung schon vor langer Zeit klar gemacht. Damals, als er mir den Auftrag gab, den Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen, er spricht da möglicherweise auf die Begebenheit mit dem römischen Hauptmann Cornelius an, und als sie durch mich die Botschaft hörten und zum Glauben kamen. Gott kennt uns Menschen ja durch und durch. Und er hat die Echtheit ihres Glaubens bestätigt, indem er ihnen genau wie uns den Heiligen Geist gegeben hat. Wenn man in Apostelgeschichte 10 diesen Bericht nachliest, wie Hauptmann Cornelius und sein ganzes Haus sich bekehren, erleben wir dort, dass sie in Sprachen gebetet haben, dass sie prophetisch geredet haben. Und das war für Petrus das Zeichen und die Bestätigung dafür, der Geist Gottes wirkt hier. Und diese Menschen sind tatsächlich Christen geworden deshalb. Er machte keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten? Petrus erinnert daran, dass das Gesetz des Mose eigentlich nicht haltbar war für Menschen. Wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir, genau wie sie, einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Nach längerer und intensiverer Debatte ergreift Petrus nun das Wort. Hinter ihm stehen seine Autorität als Apostel, seine Berufung, seine Erfahrung, die er in der Mission gemacht hat, mit Gottes Wirken und auch die Erfahrung, dass es ihm selber schwer gefallen ist, anzunehmen, dass die Heiden Christen geworden sind und den Heiligen Geist haben. Lest Kapitel 10, dann werdet ihr merken, welchen Aufwand Gott betreibt, damit Petrus begreift, das Heil gilt auch für Nichtjuden. Es steht zwar hier nicht, dass Petrus auf diese Erfahrung zurückgreift, aber es könnte durchaus der Hintergrund sein. Auf jeden Fall bestätigt Petrus die Erfahrung und den Standpunkt des Paulus. Und es geschieht noch sehr viel mehr, und das ist jetzt das Spannende dabei. Es heißt in Vers 12, was Petrus sagte, brachte die Versammelten zur Ruhe. Und die ganze Gemeinde hörte aufmerksam zu, wie Barnabas und Paulus, das habe ich jetzt hier nicht mehr auf der Folie, nun von all den Wundern und außergewöhnlichen Dingen berichteten, die Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hat. Was macht Petrus? Er wendet die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Konflikt, der da ist, weg auf das Ziel, das Gott von Anfang an hatte, nämlich die Rettung von Menschen. Petrus zeigt der Versammlung, worum es eigentlich geht und dass diese Frage, die so strittig und so spalterisch daherkommt, eigentlich gar nicht so entscheidend ist, sondern entscheidend ist eigentlich, dass Menschen gerettet werden. Und plötzlich merkt die Versammlung auf, sie wird ruhig und in dieser ruhigen Atmosphäre in der Versammlung können Paulus und Barnabas berichten, dass sie was Ähnliches erlebt haben. Und nun kommt es zu einem ganz spannenden Teil des Protokolls. Der damals leitende Älteste der Gemeinde, Jakobus, meldet sich zu Wort. Als die beiden geendet hatten, also Barnabas und Paulus, ergriff Jakobus das Wort. Liebe Geschwister, sagt er, hört mir zu. Simon, also Petrus, hat gezeigt, dass Gott selbst sich der Nichtjuden angenommen und damit begonnen hat, unter ihnen ein Volk zu sammeln, das ihm gehört. Und das stimmt mit den Worten der Propheten überein. Es heißt nämlich in der Schrift, Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mich wieder meinem Volk zuwenden und die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen werde. Ich werde sie aus ihren Trümmern von neuem erbauen und werde sie wieder errichten. Dann werden auch die übrigen Menschen nach mir fragen, die Menschen aller Völker, die doch alle mein Eigentum sind. Das sagt der Herr, der damit ausführt, was er von jeher angekündigt hat. Jakobus zitiert einen Vers oder zwei Verse aus dem Propheten Amos, Amos 9, 11 bis 12. Und belegt damit aus der Schrift, aus der Bibel heraus, das Ziel Gottes Zion und die Rettung aller Menschen. Und da erleben wir jetzt ganz praktisch und völlig unaufgeregt eine der Wirkungen des Heiligen Geistes. Nämlich, dass Gottes Wort und diese Worte vom Propheten Amos sind ja einige hundert Jahre davor gesprochen und aufgeschrieben worden, wie der Heilige Geist diese Worte aktuell auf die jetzige Situation anwendet. Durch die Worte des Jakobus. Und es braucht natürlich die Bereitschaft, auf den Heiligen Geist und auf Gottes Wort zu hören, das in Verbindung zu bringen und dann entsprechend zu handeln. Übrigens in Apostelgeschichte 17, die wird berichtet von den Juden in Beröa, als Paulus ihnen predigt, studierten sie täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Übrigens ein immer noch sehr gutes und hilfreiches Prinzip. Das, was Tim uns am Anfang gesagt hat. Wir haben den Geist Gottes, um beurteilen zu können. Nicht nur die Situation in unserer Welt, sondern wir können mit Hilfe des Geistes Gottes auch Bibeltexte, die vor Hunderten oder Tausenden von Jahren geschrieben worden sind, auf die heutige Situation anwenden. Es gab eine Debatte, es gab die Berichte in der Gemeindeversammlung, es gab so eine Mini-Bibelarbeit von Jakobus und jetzt stellt Jakobus einen Antrag. Kennen wir alle, auch bei uns werden Anträge gestellt. Und er sagt, deshalb urteile ich. Und das feierliche in Klammern meint einfach, dass Jakobus hier nicht einfach so daherredet, sondern wohl überlegt und feierlich diesen Antrag stellt. Wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Allerdings sollten wir sie in einem Brief dazu auffordern, folgende Dinge zu unterlassen. Jede Verunreinigung durch Götzenverehrung, jede Form von Unmoral oder eben auch Blutschande, sowie den Genuss von Blut und nicht ausgeblutetem Fleisch. Im Übrigen finden sich alle diese Forderungen im Gesetz des Mose, das seit vielen Generationen in allen Städten verkündet und Sabbat für Sabbat in allen Synagogen vorgelesen wird. Daraufhin fassten die Apostel und die Ältesten im Einvernehmen mit der ganzen Jerusalemer Gemeinde diesen Beschluss. In der Diskussion sind unterschiedliche sachliche Aspekte besprochen worden. Man hat das Handeln Gottes durch den Heiligen Geist wahrgenommen und auch ernst genommen. Man hat die Worte der Bibel berücksichtigt. Alles das war Teil dieser großen Diskussion über diesen so kritischen Punkt. Und dieser führte zu einem gemeinsamen Beschluss. Ein einmütiger und gemeinsamer Beschluss, der schriftlich fixiert wurde und als Brief den Gemeinden zur Kenntnis gebracht werden soll. Und am Schluss folgt die bekannte Zusammenfassung, der Heilige Geist selbst und auch wir haben nämlich beschlossen. Und ich glaube, zu Recht konnten sie sagen, der Heilige Geist und wir. Denn der Heilige Geist hat ihnen das Wort des Propheten Amos erschlossen. Das Wirken des Heiligen Geistes unter den Heiden ist zeugnishaft belegt worden. Gemeinsam haben sie darüber diskutiert und debattiert und sich vielleicht auch gestritten, sind vielleicht auch laut geworden oder auch nicht. Und gemeinsam haben sie diesen Beschluss gefasst. Und dieser Konsens, den sie gefunden haben, soll kein neues Gesetz darstellen, sondern es soll die Gemeinschaft zwischen Judenchristen und Heidenchristen möglich machen. Denn das wäre nicht gegangen. Und Gemeinschaft damals hatte ihre höchste Form in der Tischgemeinschaft. Aber wenn Heidenchristen jetzt Fleisch, blutiges Fleisch, auf den Tisch gebracht hätten, hätten Judenchristen nicht mit ihnen essen können, weil ihr Gewissen es nicht erlaubt hat. Übrigens, nur so by the way, diese Sache mit dem Blut ist für uns Christen eigentlich kein wirkliches Verbot. Also, wer mag, darf Blutwurst essen. Wer sie nicht mag, soll sie auch nicht essen. Keine Frage, aber es ist nicht ein Gesetz an der Stelle, sondern es dient der Gemeinschaft. Genauso, um es modern heute auszudrücken, würde ich, wenn ich mit einem ehemaligen Alkoholiker zusammen esse, ihm keinen Alkohol anbieten. Einfach aus Liebe heraus. Und so würde ich einem, der muslimisch aufgewachsen ist, kein Schweinefleisch anbieten. Darum geht es hier. Und das nach langem Hin und Her, nach viel Streit, nach einem Streitgespräch, wobei das Wort gemeinsam hier eine ganz große Rolle spielt. Einmütigkeit ist das Stichwort hier. Und um Einmütigkeit muss mühsam gerungen, manchmal auch gestritten werden. Sie fällt nicht vom Himmel. Einmütigkeit bedeutet aber auch nicht Einstimmigkeit. Wir verwechseln das gerne, weil wir politisch eben mit Stimmenabgabe groß geworden sind. Jetzt steht die Europawahl vor uns, da haben wir es wieder als Thema. Einmütigkeit bedeutet, dass wir gemeinsam etwas mittragen, auch wenn ich meine persönliche Meinung zurückstellen muss. Das bedeutet Einmütigkeit. Ich kann etwas mittragen, auch wenn ich nicht damit übereinstimme. Das ist nicht leicht. Da gehört auch ein bisschen Charakter dazu, meine Meinung hinter die gemeinsame Meinung zurückzustellen. Aber es war hier die einzige Lösung. Und vielleicht können wir so ein bisschen hinter die Kulissen schauen an der Stelle. Die Judenchristen haben was bekommen als Ergebnis und die Heidenchristen auch. Es war ganz klar, ein Heide muss nicht Jude werden, um Christ werden zu können. Aber auf die Befindlichkeit von Judenchristen, die geprägt sind von bestimmten Bestimmungen ihres Gesetzes, wird Rücksicht genommen. Eine sehr weise Lösung, die aber leider auch den Kern für neue Unstimmigkeiten mit sich bringt. Römer 14, 1. Korinther 8, Galater 2, diese Essensfragen sind nach wie vor ein Thema und bleiben ein Thema auch in den nächsten Generationen der Gemeinden. Und das passiert leider immer wieder, wenn wir Entscheidungen treffen, dass wir die Folgen für die Zukunft oft nicht abschätzen können. Eine Entscheidung mag jetzt, hier und heute die richtige sein und die hilfreiche sein, aber es heißt nicht, dass sie in 10 Jahren noch so hilfreich ist, sondern möglicherweise verändern sich die Situationen. Der Konsens, der der Gemeinde in Antiochien per Brief und Boten übermittelt wird, hat die wörtliche Überschrift: Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. Ich habe hier das alte deutsche Wort gedüngt dazu geschrieben, weil gedüngt kommt von, wir haben nachgedacht drüber. Und das haben sie in Jerusalem. Sie haben drüber nachgedacht. Leider entstehen bei uns manchmal Entscheidungen nach dem Motto, der Heilige Geist und ich haben beschlossen. Und das ist nicht das, was der Geist Gottes eigentlich will. Auch wenn wir das als Gemeinde heute vielleicht so nicht sagen würden, aber manchmal denken wir es vielleicht. Denn der Individualismus, den wir heute leben in unserer Gesellschaft, Den haben wir auch in der Gemeinde und der verführt uns ganz schnell dazu zu sagen, der Heilige Geist und ich. Deshalb brauchen wir, und das lernen wir aus diesem Apostelkonzil, aus dieser Gemeindeversammlung in Jerusalem, dass wir bei Entscheidungen immer zwei Komponenten brauchen. Und zwar die Komponente des Heiligen Geistes und die Komponente des Wir. Warum brauchen wir das? Es ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Den Heiligen Geist brauchen wir, um Gottes Wort aktuell verstehen zu können. Wir können uns trefflich Bibeltexte an den Kopf schmeißen, die möglicherweise unterschiedliche Aussagen und unterschiedliche Betonungen haben. Aber was bedeuten sie heute konkret unter uns? Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Und wir brauchen das Wir, weil unsere einzelne Erkenntnis immer nur Stückwerk ist, wie Paulus schreibt, und dazu oft noch persönlich gefärbt ist durch unsere Tradition, durch unsere Herkunft, durch das, was wir gelernt haben und was wir erfahren haben, auch mit Gott. Aber das Ziel und das Wirken des Heiligen Geistes, und das war ja die Frage, was macht der Heilige Geist in so einer Situation? Wie wirkt er? Er bewirkt immer das Miteinander und den Frieden untereinander, weil wir ja einen Gott des Friedens haben, so wie Paulus in 1. Korinther 14 schreibt. Ich möchte gern schließen. Erst wenn wir anfangen, miteinander zu reden und aufeinander und auf das Wort Gottes zu hören, kann der Heilige Geist einen Konsens bewirken, der Frieden und Zukunft bringt. Das ist die Voraussetzung. Das erleben wir damals in Jerusalem, bei denen war das so. Und ich wünsche mir, dass wir das auch ständig immer wieder so praktizieren können. Miteinander reden, aufeinander hören, auf das Wort Gottes hören. Dann kann der Heilige Geist unter uns was bewirken, das zum Frieden dient und das uns auch einen Weg in die Zukunft eröffnet. Und wo vor allem der Geist Gottes dann auch wirken kann. Kompromissbereitschaft hört allerdings da auf, wo Gott und sein Wort zweitrangig werden und einzelne Meinungen absolut gesetzt werden. Dietrich Bonhoeffer hat es mal so ausgedrückt, und hier ist ein Teil des Zitats, ihr habt es auch auf dem Impulsblatt, das ganze Zitat, was ich jetzt vorlese. Es geht eben nicht darum, den anderen als Leiche auf dem Kampffeld zurückzulassen, sondern zwischen ihm und mir, und jetzt habe ich in Klammern was hinzugefügt, was Bonhoeffer so nicht gesagt hat, aber was, denke ich, wichtig ist, sondern zwischen ihm und mir und dem Wort Gottes einen gemeinsamen Willen herzustellen. Dabei wird es nie ohne Verzichte von beiden Seiten abgehen, vor allem nie ohne gegenseitige Anerkennung und Achtung. Der Heilige Geist und wir. Das wünsche ich uns zu Pfingsten, an dem Pfingstfest heute, dass wir das immer mehr erleben können. Amen.